Leuchtturm, vieles ist uns schon begegnet heute Morgen. Das eine oder andere Mal begegnete mir auf der Fahrt von Oberramstadt nach Modau ein großes Plakat am Ortsausgang. Da stand drauf: Bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen. Und in meiner Fantasie, die ja manchmal mit mir so durchgeht, habe ich so gedacht, hinter der nächsten Kurve steht der Sensenmann und erwartet mich. Bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen, direkt an der Straße. Ich wusste nicht, ist das jetzt eine Drohung? Natürlich weiß ich, es ist ein Bibelvers aus Amos 4, Vers 12. Aber es wirkte komisch auf mich. Vielleicht auch auf andere, ich weiß es nicht. Bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen. Es kann ja wie eine Drohung wirken, gruselig wirken. Heute ist Ewigkeitssonntag und da geht es auch um Begegnung. Begegnung in unseren Erinnerungen. Da denken wir an die Menschen, die uns begegnet sind und die im vergangenen Kirchenjahr gestorben sind. Wir begegnen einander als Trauernde, als Tröstende, vielleicht auch als Trostsuchende. Und wir begegnen Gott mit unserer Hoffnung, mit unserer Trauer, mit all dem, was uns beschäftigt. Und so heißt das Thema meiner Predigt heute: kluge Vorbereitung für die wichtigste Begegnung im Leben. Und das Bild lässt einen was erahnen, oder? Es ist keine Drohkulisse, aber eine kluge Vorbereitung für die wichtigste Begegnung im Leben, was uns der folgende Bibeltext sagt. Matthäus 25, die Verse 1 bis 13, ich lese aus der Basisbibel. Da heißt es: Wenn das Himmelreich kommt, wird es sein wie folgendes Gleichnis. 10 Brautjungfern nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus, um den Bräutigam zu empfangen. 5 von ihnen waren dumm, die anderen 5 waren klug. Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf: Seht doch, der Bräutigam kommt. Geht hinaus, um ihn in Empfang zu nehmen. Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. Die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus. Aber die klugen Brautjungfern antworteten: Das geht nicht, das Öl reicht nicht für uns und euch. Geht doch zu den Händlern und kauft euch selbst welches. Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein. Die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach. Sie riefen: Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete: Amen, das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Spannende Geschichte, oder? Vielleicht hörst du sie das erste Mal in deinem Leben, denkst, das in der Bibel? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe noch nie so die Bibeltexte gelesen. Ein Text, der sehr spannend ist, interessant ist, tiefer zu schürfen und hineinzuschauen. Was meint denn dieser Text? Was bedeutet das? Was hat es mit mir, mit meinem Leben zu tun? Hochzeit. Ist uns als Bild vielleicht jetzt hier vor Augen. Was ist mit der Braut? Keine Braut. Kommt nicht vor in diesem Text. Die Hochzeitsgäste, der Bräutigam nur beiläufig 10 junge Frauen oder Brautjungfern. Die Nebenfiguren werden zu Hauptfiguren. Die Nebenfiguren werden auf einmal zu Hauptfiguren. 10 junge Frauen, griechisch heißt das Parthenos, das sind junge Frauen damals im hochzeitsfähigen Alter ab 12 Jahren. Also jetzt keinen Schreck kriegen, ja, ja, liebe Jugendliche, lasst euch noch schön Zeit. Ja. Der Theologe Joachim Jeremias, der beschreibt das Prozedere zur damaligen Zeit ungefähr so, das müssen wir ein bisschen verstehen und uns hineindenken können. Wie war das denn? Der Tag einer Hochzeit ist schon mit Tanzen und Unterhaltungen ausgefüllt. Irgendwann wird's Abend, irgendwann wird's Nacht und dann findet das Hochzeitsmahl statt. Bei Fackelschein wird die Braut in das Haus des Bräutigams geleitet. Schließlich kündet ein Bote das Kommen des Bräutigams an, der sich bis dahin außerhalb des Hauses aufhalten musste. Die Frauen, also diese Brautjungfern, lassen die Braut alleine und gehen mit Fackeln dem Bräutigam entgegen, der an der Spitze seiner Freunde erscheint. In einem feierlichen Zug zog dann die Hochzeitsgesellschaft wieder zum Haus des Vaters des Bräutigams, wo die Trauung und eine erneute Bewirtung stattfanden. So oder ähnlich muss das damals gewesen sein. Es gibt hin und wieder in den Erklärungen unterschiedliche Schwerpunkte. Man sieht mal mehr das eine, mal mehr das andere. So wird es in der Theologie auch gesagt. So, ich muss einmal hier weitermachen. Kommen wir zum ersten Punkt meiner Predigt. Kluge Vorbereitung für die wichtigste Begegnung im Leben. Bist du aufs Warten vorbereitet? Seit April diesen Jahres bin ich motorisiert unterwegs. Und wenn ich mit dem Auto an Bushaltestellen vorbeifahre und sehe dort Menschen warten, die auf ihr Handy schauen und sehen, kommt der Bus jetzt, kommt er nicht, kommt er später, kommt er überhaupt noch, das kenne ich. Und ich weiß, dass gerade jetzt in dieser Jahreszeit ist das kein Zuckerschlecken. Und ich habe immer noch großen Respekt vor all denen, die das mitmachen, die Öffentlichen nutzen. Für mich war dieses Warten manchmal unerträglich. Zu spät zu kommen. Da fällt ein Bus aus. Ich komme nicht rechtzeitig zur Arbeit, zu einem Termin. Und irgendwann habe ich aufgegeben und gesagt, nee, nicht mehr. Ich fahre jetzt ein Elektroauto, ein kleines Auto. Warten, das kann ich mitempfinden und weiß, was das bedeutet. Wir sind heute am Ende des Kirchenjahres angelangt. Es kommt ein ganzes Jahr zum Abschluss und ab morgen bereiten wir uns auf den Advent vor. Ich habe zu meiner Frau gesagt, bitte warte noch mit dem Schmücken. Heute ist noch Ewigkeitssonntag, aber das wird unterschiedlich gehandhabt. Advent ist lateinisch und heißt Ankunft. Die Ankunft von Jesus hat einmal stattgefunden vor 2000 Jahren, die erste Ankunft. Aber es kommt noch eine zweite Ankunft von Jesus und darauf warten wir. Sein zweites Kommen, sagt die Bibel. Wir warten. Und ist Warten nicht auch etwas so wie eine Sehnsucht? Ich habe eine Sehnsucht darauf zu warten. Hoffentlich kommt der Bus. Wann kann ich das erste Türchen des Adventskalenders aufmachen? Hoffentlich kommt sie gesund von der Reise wieder zurück. Hoffnungsvolles Warten, das kennen wir alle. Hier in der Geschichte geht es um das Himmelreich, auf das wir hoffnungsvoll warten sollen. Wann ist es soweit? Wann kommt denn der Himmel auf diese Erde oder wann sind wir im Himmel? Wann ist es soweit? Und die Geschichte sagt, langsam. Erst einmal warten. Die Geschichte bremst uns aus. Da ist eine Hochzeit und der Bräutigam verspätet sich. Er kommt erstmal nicht. Na, wie lange geht's denn noch? Wie lange verzögert sich das denn? Und man könnte auch sagen, das ist die Sicht der ersten christlichen Gemeinden damals, die auch das Matthäusevangelium gelesen haben. Jesus hat doch gesagt, dass er wiederkommen wollte. Ja, wo bleibt er denn? Es könnte doch schon längst der Zeitpunkt sein. Wann kommt Jesus? Oh nein, da ist der eine oder die andere, die sind schon gestorben und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Müssen wir noch warten? Er ist noch nicht erschienen. Die evangelische Theologin Eta Linnemann sagte, an dieser Verspätung des Bräutigams hängt die ganze Geschichte. An dieser Verspätung des Bräutigams. Und es war damals typisch, wenn eine Hochzeit stattfindet, dann musste man warten. Das war typisch. Das ging nicht einfach so, dass man wusste, okay, 10.30 Uhr, zack, geht's los, wird vorher noch 5 Minuten ein Countdown eingespielt. Nein, Hochzeit bedeutet warten, verzögern. Eine Hochzeit damals dauerte lange Zeit, mehrere Tage und dann wurde gefeiert bis spät in die Nacht. Ein Riesenfest, das ganze Dorf war eingeladen. Da konnte man nicht auf die Uhr gucken und sagen, aber pünktlich und so. Nein, das verzögerte sich alles. Dann verlässt die Braut das eigene Haus und wird in das Haus des Bräutigams geholt. Das dauert. Ein kleiner Umzug erstmal. Und dann wird unterwegs noch so ein Kauf- oder Brautpreis ausgehandelt. Ja, was geben wir ihr jetzt mit? Was ist denn die Mitgift sozusagen? Da werden noch Geschenke überreicht unterwegs. Und könnt ihr das auch noch mitnehmen? Oh, ist aber ganz schön schwer. Sind ja hier Zentner? Nein, wie bei den Kalendern, keine Ahnung. Es gibt Vorbereitungen zu treffen. Das Essen, die Getränke, die Dochte müssen gereinigt werden. Das Öl nachgefüllt. Das dauert. Und dann sind da 10 Brautjungfern. 5 klug, 5 dumm oder töricht, je nach Übersetzung. Das meint jetzt nicht das Fehlen von Intelligenz. Dumm oder töricht. Klug heißt hier bereit sein, die Augen aufmachen. Bereit sein, auf das Warten vorbereitet sein. Denn die unklugen Brautjungfern rechnen nicht mit einem Verzögern. Sie haben kein Öl mit. Die Lampen gehen aus. Bei den ersten Christen gab es ja, so habe ich das vorhin gesagt, die Erwartung, dass Jesus schnell kommt. Es dauert nicht mehr lange, diese Naherwartung. Das ist verständlich. Man wünschte sich, Jesus gestorben, begraben, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel und er wird wiederkommen. Man wünschte sich ja so sehr, dass Jesus schnell wiederkommt. Den Christen ging es nicht gut damals im Römischen Reich. Sie wurden verfolgt, sie wurden getötet. Jesus, komm wieder, schnell bitte, beeil dich. Verständlich. Aber manchmal ist diese Naherwartung auch gefährlich. Das Zitat gelesen, man kann in dem Beschäftigtsein mit dem Morgen das Heute vergessen. Wenn man das Heute versäumt, wird man auch am Morgen schuldig. Wenn man sich nur mit dem Morgen beschäftigt, wird man auch am Heute schuldig. Ich habe Christen kennengelernt, die haben sich so sehr mit der Wiederkunft Jesu beschäftigt, dass sie ihren Auftrag Gottes in dieser Welt vernachlässigt haben. Was ist denn heute mein Auftrag? Ich freue mich nur noch auf die Wiederkunft Jesu. Ich kümmere mich nur noch darum. Sie haben ihren Schwerpunkt versetzt, verlegt. Ich habe Christen kennengelernt, die, je älter sie geworden sind, sie umso mehr die Wiederkunft Jesu herbeigesehnt haben. Je gebrechlicher, desto eher. Und auch das ist verständlich. Denn mit jedem Tag meines Lebens kommt ja die Wiederkunft Jesu näher. Kommt ja auch mein Sterben näher, in der Hoffnung, dass ich Jesus wiedersehe. Wir wissen aus dem Alltag, Extreme sind nicht so gesund. Ja, wenn Schokolade ist super und lecker, ich liebe Schokolade, aber wenn man nur Schokolade isst, ist nicht so gesund. Es kommt auf die Mischung drauf an. Und nicht jedes Ereignis in der Weltgeschichte ist sofort auf die Wiederkunft Jesu zu übertragen. Da ist jetzt eine Pandemie. Jesus kommt sofort wieder. Da ist jetzt ein Krieg in der Ukraine. Jesus kommt sofort wieder. Vorsicht, sagt uns die Bibel. Bereite dich darauf vor. Es zieht sich hin. Es gilt zu warten. Vielleicht ermüdet das und nutzt sich vielleicht auch ab. Es gibt sektiererische Kennzeichen, wenn man sagt, ja, Jesus kommt genau im Jahr 2028 wieder. Das habe ich herausgefunden. Eher Kennzeichen einer Sekte. Man darf aber auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen, nach dem Motto, hey, kommt sowieso nicht. Also jetzt hat er schon so lange gebraucht, der wird nicht mehr wiederkommen, der verspätet sich so sehr. Nee, das wären die dummen Brautjungfern. Vorbereitet sein ist wichtig. Klug ist es, sich auf das Warten vorzubereiten. Und der Bräutigam verspätet sich. Es gilt, die Hoffnung nicht aufzugeben. Hoffnung muss einen langen Atem haben. Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 7 heißt es, meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Wartet geduldig, bis der Herr kommt. Haltet durch. Deshalb ist es wichtig, die Lampen am Brennen zu halten. Und sie schlafen ein. Die klugen Brautjungfern schlafen ein. Und die törichten Brautjungfern schlafen ein. Und das wird nicht kritisiert, das Nickerchen. Powernapping ist völlig okay. Bitte nicht falsch verstehen den Bibeltext. Alle sind eingeschlafen. Es geht darum, vorbereitet zu sein. Genug Öl dabei zu haben. Denn geht diese Lampe oder die Fackel dauerhaft aus, dann schließt das von der Hochzeitsfeier aus. Es ist eine Zeit des aktiven Wartens und eine Zeit wartender Aktivität. Hab Geduld, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Vers 13. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Es könnte sein, dass dieser letzte Vers dem Matthäus-Evangelium nachträglich hinzugefügt wurde als Kommentar, um dieser Geschichte sozusagen nochmal ein Fazit zu geben. Aber klar ist, der Bräutigam erscheint gleich. Das Warten hat irgendwann ein Ende. Leider war es in der Kirchengeschichte oft so, dass Christen und Kirchen diesen Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt verpasst haben. Man nennt das auch den Kairos Gottes, diesen Moment, wenn Gott wirken will, wenn ein ganz wichtiger Moment passiert. Dann schließt sich auf einmal die Tür, die sich dann nicht mehr öffnet. Da haben sich Christen nicht mit Entschiedenheit gegen Fremdenfeindlichkeit und Judenfeindlichkeit entgegengestellt und haben sich Stück für Stück mitten im tausendjährigen Reich befunden und dem Nazi-Regime gedient. Wir haben die Zeit verpasst. Wenn eine Gemeinde sagt, Evangelisation, missionieren, Menschen etwas von Glauben, von Jesus erzählen, brauchen wir doch nicht mehr. Dann verpassen wir was. Ich hoffe, du verpasst morgen die Gemeindeversammlung nicht. Oder vielleicht für dich, dass du merkst, der Alpha-Kurs, das könnte was für mich sein. Verpasst das nicht. Wenn Gott dich ruft an dieser Stelle, verpasst das nicht. Ich finde es so wichtig, dass wir als Gemeinde die Zeichen der Zeit erkennen und die Stunde Gottes nicht verpassen. Vielleicht ist der Moment nicht mehr zu wiederholen. Verpasst diesen Jesus nicht, wenn er dir entgegengeht. Bist du auf die Begegnung vorbereitet? Mein zweiter Punkt. In der Bibel finden wir beides. Also diese Hoffnung, Jesus kommt schnell wieder und hab Geduld, es zieht sich hin, es dauert. Wir finden beides. Hier in dem Gleichnis heißt es warten. Es verzögert sich. Keiner weiß, wann Jesus wiederkommt. Wer sagt, ich weiß es aber, stimmt nicht. Sogar Jesus weiß es nicht. Er sagt, nur der Vater im Himmel weiß es. Matthäus 24, 36. Und alle menschlichen Versuche sich das irgendwie herbeizudichten oder herbeizuzählen, die scheitern. Ich habe von einem Bibelschulleiter gehört und die Geschichte hat man erzählt, ich habe das nicht live mitbekommen. Aber da haben sich die Schüler der Bibelschule einen Spaß gemacht abends. Sie sind im Dunkeln auf das Dach des Hauses geklettert mit Posaunen, haben sich als Engel verkleidet. Draußen haben sich einige hinter den Hecken versteckt mit großen Scheinwerfern. Und mitten in der Nacht um 24 Uhr fingen oben die Posaunenspieler an zu blasen. Die Scheinwerfer gingen an und der Leiter der Bibelschule strömte aus dem Zimmer heraus und rief: Jesus, ja, du bist gekommen. Ja. Ist passiert. Ob wir die Wiederkunft Jesu lebend erfahren werden, das wünschen sich manche, aber wir wissen es nicht, ob wir das erleben werden. Oder ob wir, wenn wir sterben und die Augen schließen und sie dann wieder öffnen, dann Jesus sehen. Wir wissen es nicht. Und gerade heute am Ewigkeitssonntag, da beschäftigen wir uns auch mit der Ewigkeit. Stell dich auf das Warten ein. Aber es könnte sein, dass kurz vor Mitternacht es auf einmal laut ruft: Er kommt. Er kommt. Und das ist kein Fake, das ist kein Theaterstück. Es ist echt, er kommt. Und es ist keine Zeit mehr, jetzt ausgebrannte Lampen irgendwie noch mit Öl zu versorgen. Es geht um diese wichtige Begegnung und um diese wichtige Aufgabe jetzt, den Hochzeitszug auszuleuchten. Das ist die Aufgabe jetzt. Das ist die Aufgabe der Brautjungfern. Mindestens 5 Öllampen werden gebraucht. Das Licht darf nicht ausgehen, denn sonst ist es eine Schande für die Hochzeit und vor allem für die Braut. Wenn das Licht ausgeht, das ist eine Schande. Die 5 klugen Brautjungfern geben ja nichts ab. Das ist nicht egoistisch. Nein, es ist klug. Es ist klug, denn sie haben die Verantwortung, dass diese Hochzeit nicht schief geht. Dass die nachher nicht im Dunkeln hin und her tappen. Es gab ja keine Straßenbeleuchtung wie heutzutage. Diese Hochzeitsgesellschaft muss ausgeleuchtet werden. Das ist ihre Aufgabe, ihre Verantwortung. Sie müssen das Retten durch nichts ablenken lassen. Denn es scheint noch ein langer Fackelzug zu sein. Erinnert ihr euch an den Wochenspruch, den Maria vorhin vorgelesen hat? Lasst eure Lenden umgürtet sein. Also dieses damalige Gewand, das man hatte, gegürtet sein, damit man, wenn man rennt, es nicht hochfliegt und man alles Mögliche unten drunter sieht, sondern gürten und dann rennen, dann spurten. Das war wichtig. Bereit sein zur Begegnung. Wie bei der Feuerwehr. Ja, wenn ein Alarm ist, dann geht der Piepser los, der Funkmeldeempfänger. Und alle müssen sofort zum Gerätehaus eilen. Mit großer Geschwindigkeit. Los geht's. Action. Ich habe von einer Frage gelesen, die Frauen gestellt wurde, deren Ehemänner bei der Feuerwehr sind. Und sie wurden gefragt: Na, wie ist das denn, wenn ihr so einen Mann habt? Und sagt: Ja, manchmal ist das schwer, weil der Mann immer auch bereit sein muss. Und wenn man irgendwas unternehmen will, ist gar nicht so einfach. Eine schwere Aufgabe. Wir sollen bereit sein. Zu begegnen, Jesus zu begegnen, nur ohne Piepser. Bist du bereit, Jesus zu begegnen? Bin ich bereit, Jesus zu begegnen? Oder denke ich erstmal, uiuiui, da schäme ich mich dafür? Jesus freut sich auf dich. Er will dich in den Arm nehmen, will dir begegnen, deine Augen schauen, sich freuen. Du brauchst dich nicht schämen. Oh, ich muss erstmal noch was in Ordnung bringen. Kann gut und wichtig sein. Aber Jesus kommt dir entgegen. In welcher Lage befindest du dich? Psalm 90, Vers 12 heißt es: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. heute am Ewigkeitssonntag, auf dass wir klug werden. Vielleicht fragt sich der eine oder die andere, was bedeutet dieses Gleichnis für meinen Glauben? Lebe ich jetzt in der Gewissheit, gerettet zu sein, oder in der Ungewissheit, oh, ich weiß auch nicht, ob ich mal in den Himmel komme oder nicht? Was passiert denn da jetzt? Ich würde auf zweifache Weise reagieren auf diese Frage. Fühlst du dich unsicher als Christ, weil du ängstlich bist, eher zurückhaltend, dich hin und wieder, vielleicht sogar öfter mal Zweifel plagen, du hin und wieder sündigst, dann lass dir sagen, niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Römer 8, Vers 38. Du bist sicher in Gottes Hand. Er hält dich und seine Hand ist stärker, als du es bist. Sei sicher, sei dir deiner Ewigkeit sicher. Kolosser 1, Vers 13. Wir sind aus der Finsternis in das Reich des Sohnes versetzt. Ja, stimmt das oder nicht? In das Reich des Sohnes versetzt. Wie toll ist das denn? Bist du dir in deiner Persönlichkeit, in deinem Denken absolut sicher, sowieso alles im Leben im Griff zu haben? Keiner macht dir was vor und keiner hat dir was zu sagen. Dann würde ich dir sagen, sei dir nicht so sicher, ob alles so klappt, wie du es dir vorgenommen hast. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Da gibt es das Beispiel mit der engen Pforte, wo man an die Tür klopft, Herr, mach uns auf, und er antwortet, ich kenne euch nicht. Für mich ist das Fazit dieses Bibeltextes, lass dich in Frage stellen. Bist du bereit für diese Begegnung? Und machen wir nicht den Fehler, Menschen in die eine oder in die andere Kategorie abzustempeln, nach dem Motto, der wird nie Christ werden. Also kannst du vergessen. Ich bin froh, dass Menschen für mich gebetet haben als Jugendlicher, dass ich Christ werden konnte. Oder zu sagen, naja, die ist getauft, ist alles okay. Wichtig ist, du musst den Hauptakteur kennen. Den Hauptakteur kennen. Hast du ein Bein gebrochen? Dann gehst du nicht zum Zahnarzt. Dann gehst du zum Orthopäden oder Chirurgen. Fällt bei dir die Heizung aus? Dann rufst du nicht beim Dachdecker an. Kriselt deine Ehe? Dann suchst du Hilfe bei einer Eheberatung, nicht im Wettbüro. Und ist eine Hochzeit geplant? Kommen die Gäste immer näher? Und es wird lauter, die Party steigt. Du hörst die Musik schon. Du spürst es. Oh, da ist richtig was los. Dann begegne dem Bräutigam. Dann begegne der Hochzeitsgesellschaft. Das heißt, willst du Antworten auf die großen Fragen des Lebens haben, nach Sinn und Ewigkeit, dann halte dich an diesen Bräutigam, an Jesus. Dritter und letzter Punkt. Alle Vorbereitungen führen zum Ziel. Nun, dieses Gleichnis, diese Beispielgeschichte ist in der Kirchengeschichte oft schon erklärt und ausgelegt worden. Vielleicht hast du schon die eine oder andere Predigt gehört und vielleicht hast du das eine oder andere Mal gedacht, oh, was steckt da alles so drin? Und oh, irgendwie macht mir das vielleicht ein komisches Gefühl und macht mir vielleicht sogar Angst. Ich will nicht in die Symbolüberhöhung einsteigen und fragen, was könnte dein ausgehendes Öl sein? Denn nicht jedes Detail eines Gleichnisses ist dazu geeignet, sofort übertragen zu werden. Wer sind denn dann die Händler, die Krämer, bei denen man einkaufen geht? Sind das Pastoren? Sind das Kirchen? Man muss aufpassen, die großen Spuren verfolgen, sich nicht im Kleinen verfangen. Denn darum geht es letztendlich nicht im Kleinen. Wenn ich anfange, nach dem ausgehenden Öl zu fragen, dann kann mich das in die Gesetzlichkeit führen. und in das andauernde Fragen, habe ich genug Öl dabei? Habe ich genug Öl dabei? Habe ich genug gebetet? Habe ich genug gespendet? Habe ich genug Menschen von Jesus erzählt? Habe ich genug mitgearbeitet in der Gemeinde? Und wisst ihr was? Dann geht es um mich, um meine Werke, meine Taten und nicht um das große Ganze. Und dann bin ich in die Falle der Gesetzlichkeit getreten. Ich entdecke was ganz anderes. Es geht um das Himmelreich. Es geht um das Himmelreich, um die Feier, das Vorbereitetsein für die Hochzeit. Und das finden wir in der Bibel an ganz vielen Stellen, auch im Alten Testament. Hochzeit ist die Vorbereitung, von Menschen mit Gott in Verbindung zu treten. Jeremia 2, Vers 2, so spricht der Herr, ich denke daran, Israel, wie du mir treu gewesen bist, als du noch jung warst. Du liebtest mich wie eine Braut ihren Bräutigam. Andere Stellen betonen das auch, aber es war so, dass die Braut nicht immer treu war. So heißt es im Alten Testament. Aber der Bräutigam war treu. Gott ist treu. Er hält seine Versprechen. Der Bräutigam kommt. Und wenn wir das hören, wenn wir das sehen, wenn wir das spüren, soll das Angst und Schrecken verbreiten? Diese Hochzeitsgesellschaft? Angst und Schrecken? Nein, oder? Eine Vorfreude. Begeisterung. Ey, Party! Jesus kommt, der Bräutigam. Was für eine tolle Nachricht. Es herrscht Freude, die Partner kommen zusammen. Wer ist die Braut? Egal hier im Text. Es geht ums Himmelreich, um die Hochzeit, das Feiern. Natürlich wissen wir aus dem Neuen Testament, auch dort ist die Rede von einer Hochzeit in der Offenbarung. Die messianische Zeit bricht an. Offenbarung 19, Vers 7 bis 9. Wir wollen uns freuen, jubeln, Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und das Lamm ist Christus. Hochzeit bedeutet Liebe, zusammenkommen, verbunden sein, auf ewig verbunden sein. Und das gilt heute auch am Ewigkeitssonntag. Die kluge Vorbereitung für die wichtigste Begegnung im Leben. Eine schwere Geschichte, ich gebe es zu, kein leichtes Thema. Und man könnte denken, das ein oder andere, oh, das ist doch so unklar, Hochzeit und Mitternacht, wie geht das denn? Gab es auch damals. Eine Feier ging tagelang. Gab es damals auch Spätis, dass man da noch irgendwelche Händler kontaktieren konnte, was Öl kaufen konnte? Na klar, ein tolles Geschäftsmodell. Ja, um Mitternacht noch so ein paar Dukaten oder Taler irgendwie kassieren. Super Geschäftsmodell, gab es damals. Wurden Feiernde von einer Hochzeit ausgeschlossen? Und hier muss ich eine Pause lassen und Luft holen, denn diese Geschichte hat auch eine dunkle Seite. Da ist eine verschlossene Tür. Und könnte es darauf hinweisen, dass das das Brautgemach ist? Nach dem Motto, bitte nicht mehr stören jetzt, die Tür ist zu spät. Ich denke eher, es ist die Abweisung vom Hochzeitsfest. Denn darum geht es ja. Damit wird das Himmelreich verglichen. Das Himmelreich ist wie diese Vorbereitung auf diese Hochzeitsgesellschaft, die kommt. Sei vorbereitet. Ein katholischer Theologe sagte, denke daran, dass die Tür zum Reichsgottesfestsaal einmal endgültig verschlossen wird. Franz Mosner, ein katholischer Theologe, denkt daran, dass die Tür zum Reichsgottesfestsaal einmal endgültig verschlossen wird. Wenn ich mir so vorstelle, mein Leben ist vielleicht wie so ein Roman geschrieben. im Rückblick geschrieben mit Höhen und Tiefen, mit Krisen und Feierzeiten, mit Glück und Elend, dann möchte ich, dass am Ende nicht steht, das Thema verfehlt, sondern angekommen. Party. Man kann diese Beispielgeschichte von Jesus falsch verstehen und leider ist das in der Kirchengeschichte oft geschehen. Nach dem Motto, so eine polemische Auslegung, kauf nicht am falschen Ort, es gibt die falschen Kirchen oder die falschen Glaubenslehren, ist damit nicht gemeint. Oder so eine Moralapostellehre, du kommst nur in den Himmel, wenn du eifrig spendest, möglichst vielen Menschen hilfst und jungfräulich bleibst. Es ist keine Moralapostellehre. In einem evangelischen Gesangbuch steht das Lied »Ermuntert euch, ihr Frommen« um 1700 getextet. Und da heißt es, es werden die klugen Jungfrauen beschrieben, »Drum schlafet nicht mehr ein«. Geht es darum? Danke, ich sehe einen Kopf. Ihr habt aufgepasst, danke. Darum geht es nicht. Klug sein heißt nicht, die ganze Nacht krampfhaft wach bleiben. Nein, es schlafen ja alle und erholen sich. Und das ist wichtig. Wir müssen uns das Himmelreich nicht erarbeiten. Kein Nonstop arbeiten. Kein 24/7 für die Gemeinde arbeiten. Nein, klug sein heißt für die wichtigste Begegnung im Leben vorbereitet sein. Sei bereit, wenn der Bräutigam kommt. Verpasst deinen Einsatz nicht und sei bei der großen Feier dabei. Erstens, bist du aufs Warten vorbereitet. Zweitens, bist du auf die Begegnung mit dem Bräutigam vorbereitet. Und drittens, alle Vorbereitungen führen zum Ziel. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.